hält es gut, es sieht gut aus. Okay, super. Okay, ich habe diese Maschine, die ihr gerade gesehen habt, vor 2 Jahren mal bei uns in der Ecke in Rot, da gibt es viele Wälder und so, live gesehen. Ich musste stehen bleiben mit meinem Auto, weil die Straße gesperrt hatten, aber ich war fasziniert. Ich dachte, was für ein super Teil, packt einen Baum, rasselt den durch, entästet ihn, schneidet ihn in mundgerechte Stücke und das alles in 2-3 Minuten. Ich bin Pfadfinder ehemals gewesen bei den Rangers und ich dachte, warum haben wir noch Säge und Axt und nicht so ein Ding? Die 20 Leute, die dafür ein Camp den Wald abholzen, die könnten alle frühstücken gehen, einer benutzt die Maschine und super. Also ich war fasziniert und bin immer noch fasziniert von der Macht dieses Dings, was das so kann. Wer ist hier Ranger? Haben wir hier so einen Pfadfinder? Okay, ihr würdet auch sagen, wäre cool, wäre so als Gemeindeanschaffung nicht. Aber die wollen auch, dass die Kinder arbeiten. Das Feuerholz ist so viel schneller gemacht, aber egal. Vielleicht kannst du damit nicht so viel anfangen und bist aber völlig begeistert von der Thermomix. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, es ist ja die Küchenmaschine unter den Küchenmaschinen. Du wirfst da das Essen samt Dose und Verpackung rein, drückst den Knopf und eine Stunde später, 5-Gänge-Menü wandert daraus direkt auf deinen Tisch, begeisternd. Du denkst, was für eine Power diese Maschine hat, was die kann, wie intelligent die denkt und kocht, kann der Mann nicht besser? Hammer. Oder ich bin so, muss ich zugeben, ich bin oft fasziniert von Waffen. Aber auch durchaus manchmal erschrocken fasziniert, wie viel Kraft und Macht der Mensch schafft, in so ein kleines Gerät zu packen. Also hat man jetzt wieder gesehen in Paris, was wenige Leute an Schaden anrichten können, nur weil sie die richtigen oder falschen Waffen, wie immer man das bewertet, in den Händen hat, haben. Und wieso sage ich euch das? Du kannst ruhig mal denken, was ist das kraftvollste, mächtigste Ding, was du so in dieser Welt kennst? Das Interessante ist, dass eigentlich das Allermachtvollste, was mächtiger ist als Thermomix und so ein Rasierer, da Baumrasierer und Waffen, ist unser Wort Gottes. Davon bin ich begeistert, weil es mehr Power hat als all diese Sachen zusammen. Und ich will dir mal ein Zitat vom Papst vorlesen. Ich bin jetzt nicht der totale Papst-Fan, nicht, dass ihr euch da irgendwie denkt, oh, der wird katholisch, überhaupt nicht. Aber er hat trotzdem was Gutes in einem Vorwort in einer Jugendbibel geschrieben und das lese ich euch mal vor. Da heißt es, ich will euch etwas sagen. Heute gibt es mehr verfolgte Christen als in den Anfangszeiten der Kirche. Und warum werden sie verfolgt? Sie werden verfolgt, weil sie ein Kreuz tragen und Zeugnis für Jesus ablegen. Sie werden verurteilt, weil sie eine Bibel besitzen. Die Bibel ist also ein äußerst gefährliches Buch. So gefährlich, dass man in manchen Ländern so behandelt wird, als würde man Handgranaten im Kleiderschrank horten. Es war ein Nicht-Christ, Mahatma Gandhi, der einmal gesagt hat, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, die kriegszerrissene Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Was haltet ihr also in den Händen? Ein Stück Literatur? Ein paar schöne alte Geschichten? Dann müsste man den vielen Christen, die sich für die Bibel einsperren und foltern ließen, sagen, wie dumm wart ihr? Es ist doch bloß ein Stück Literatur. Nein, durch das Wort Gottes ist das Licht in die Welt gekommen und es wird nie verloschen. In Evangelii Gaudium, irgendeine Rede, die der Papst gehalten hat, habe ich gesagt, wir tappen nicht in der Finsternis und müssen nicht darauf warten, dass Gott ein Wort an uns richtet, denn Gott hat gesprochen. Er ist nicht mehr der große Unbekannte, sondern er hat sich gezeigt. Nehmen wir den erhabenen Schatz des geoffenbarten Wortes in uns auf. Ihr haltet also etwas Göttliches in den Händen, ein Buch wie Feuer, ein Buch, durch das Gott spricht. Amen, oder? Und ich will heute Mittag über dieses Wort Gottes predigen und habe die Predigt mal genannt. Wir tippen beide. Danke für euren Dienst. Das Wort Gottes, Dynamit in meinem Leben, Kraft in meinem Leben, etwas, das viel Potenzial hat, viel zu bewegen. Und ich will uns begeistern. Ich hoffe, ihr werdet spätestens nach der Predigt wieder begeistert sein vom Wort Gottes, wissen, was ihr in den Händen hält und sagen, wie gut ist es, dass wir so eine Macht, so viel Kraft in den Händen halten dürfen. Und ich will den passenden Bibelvers dazu vorlesen. Der steht in Hebräer 4, die Verse 12 und 13. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie natürlich aufschlagen und mitlesen. Und für die anderen steht es auch noch mit da an der Wand. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber Folgendes. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Krasses Wort. Da vergleicht der Hebräerbriefschreiber das Wort Gottes mit einer Kriegswaffe und sagt, selbst ein beidseitig geschliffenes Schwert hat nicht die Kraft, hat nicht die Schärfe wie dieses Wort Gottes. Es ist ein Wort, das Menschen und Länder bezwingen kann und auf den Kopf stellen kann. Also Gandhi hatte nicht so ganz Unrecht mit dem, was er sagte. Und der Hebräerbriefschreiber betont das nicht umsonst. Also es gibt ja oft einen Grund, wieso die Bibel etwas sagt. Und wer so den Kontext drumherum liest, der wird merken, dass der Blick auf Israel erstmal gerichtet wird. Über ein Israel, das vom Wort Gottes das von Gott ein Wort hatte, eine Verheißung hatte, dass sie ins verheißene Land einziehen dürfen, dass Gott sie segnen wird, es ihnen gut gehen wird. Gott war mit ihnen, hatte dieses Wort gegeben. Und der Schreiber sagt aber, dass das Volk Israel in dieser Ruhe nie eingezogen ist. Dass sie die Verheißung, dass das, was ihnen Gott gegeben hat, nicht erreicht haben, weil sie dem Wort Gottes nicht geglaubt haben. Und er sagt dann auch mal die Warnung so an uns Christen, er sagt, glaubt diesem Wort, damit ihr auch die Verheißung erlangt, die Gott euch gegeben hat. Und dann fügt er diesen Satz da an, weil er nochmal unser Augenmerk auf die Kraft Gottes richten möchte, auf das Wort Gottes richten möchte und möchte sagen, hey, das Wort Gottes hat die Kraft, euch dahin zu bringen, wo Gott euch haben will. Es hat die Kraft, Menschen zu verändern, es hat die Kraft, Länder zu verändern, es hat die Kraft, Dinge auf den Kopf zu stellen. Ihr müsst aber daran glauben. Und er sagt drei Eigenschaften des Wortes Gottes, weshalb dieses Wort so viel Power hat, nämlich es ist lebendig, es ist kraftvoll und es ist scharf. Und diese drei Punkte möchte ich mal beleuchten, was es heißt. Das erste ist, es ist lebendig. Und lebendig ist etwas, wenn es anpassungsfähig ist, wenn es biegsam ist, wenn es ja, beweglich ist. Und wer mal in die Bibel hineinschaut, der merkt, das Wort Gottes hat eine ganz doofe Eigenschaft manchmal, nämlich es passt immer irgendwie genau in unsere Situation. Das ist manchmal angenehm und manchmal auch unangenehm. Aber die Bibel weiß, dass dieses Wort trifft. Es wird ausgesandt von Gott mit einer Funktion und die erfüllt es auch. So lesen wir zum Beispiel gerade im Alten Testament ganz oft, dass das Wort Gottes zu jemandem geschah oder geschieht. Also passiert etwas. Das Wort Gottes geht nicht nur an jemanden, er hört es nicht nur, sondern es geschieht. Es kommt mit einer Kraft, mit einer Dynamik zu jemandem. Zum Beispiel 1. Könige 17, Vers 2 oder 19, Vers 9, da heißt es, dass das Wort Gottes zu Elia geschah. Ja? Elia war hungrig und ein bisschen verfolgt auch noch. Und das Wort Gottes geschah und sagt, versteck dich beim Bach so und so, Kirit, glaube ich. Und ich werde dafür sorgen, dass du da versorgt wirst. Die Vögel werden leckere Sachen bringen und so weiter, aber geh dahin. Das Wort Gottes geschah direkt in die Situation. Kapitel später, Elia ist relativ depressiv drauf, versteht die Welt nicht mehr so richtig, flieht irgendwo hin. Und dann heißt es wieder, als Elia sich so ausheulen will, wieso alles so schlecht ist und sterben will, geschieht das Wort Gottes zu ihm. Elia, was tust du hier? Wieder trifft das Wort in seine Situation, trifft den aufgebrachten Elia und passt genau rein mit dieser Frage, was machst du hier eigentlich? Und ich finde es so stark, dass dieses Wort Gottes manchmal prophetisch, noch niemals durch das Wort Gottes, sondern durch Menschen zu dir kommen kann und es passt und es trifft. Ich habe von Ingolf Elsen mal eine Geschichte gehört, er hat ein Prophetenseminar gegeben, so über ein paar Tage und danach Gottesdienst war und ein Mädel kam während des Gottesdienstes zu ihm ganz nervös und sagte, Ingolf, ich habe eine Botschaft, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob das gut ist und so, tat viel rum, wie das so ist, wenn man Sachen das erste Mal macht. Und Ingolf sagt, ja, was hat der Geist denn dir aufs Herz gegeben und sie sagt, ja, ich soll der Gemeinde sagen, Jesus liebt dich. Und er sagte, ja, normalerweise hofft er, dass Prophetie etwas, wie soll man sagen, präziser ist, aber er hat so das Gefühl, es ist von Gott, sie soll da hingehen und sie sprach es. Und er sagte, was sich rausstellte, ist, dass nach dem Gottesdienst, dass ein Mensch war, der wollte sich umbringen und Gott nochmal gesagt hat, Gott, ich sehe diese Kirche, ich gehe da rein und wenn du mir sagst, dass du mich liebst, dann weiß ich, dass es dich gibt. Und das Mädel steht vorne, sagt diese Allerweltsbotschaft und sie trifft genau in die Situation eines Menschen. Weil das Wort Gottes lebendig ist, irgendwie reinpasst bei uns. Und das Interessante ist, dieses Wort ist ja über 1500 Jahre geschrieben. Die Geschichten sind zum Teil uralt. Die jüngsten Geschichten sind ungefähr schon knapp 2000 Jahre alt, also durchaus älter als die älteste Person in unserer Mitte. In einer Kultur geschrieben, in Sprache geschrieben, die nicht die unsrige ist. Und trotzdem, du liest dieses Wort und es wird lebendig. Das heißt, es trifft plötzlich in dein Leben. Gott schafft es, dass dieses Wort nicht ein toter Buchstabe ist, den man immer irgendwo so als Objekt studiert, sondern das plötzlich ganz lebendig wird und dich trifft. Wir sehen in der Bibel im Neuen Testament, wie sowas passiert. Da ist Petrus und er fängt an zu predigen. Apostelgeschichte 2. Predigt so über Pfingstereignis geschieht, die Leute werden getauft im Geist, da sind ein paar, die das alle nicht so verstehen und Petrus hält eine tolle Predigt, erzählt, was im Wort Gottes gesagt wird, dass es eine Verheißung des Geistes ist, das damals schon verheißen wurde in Malachi und so weiter und dann heißt es am Ende seiner Predigt und das Wort Gottes drang ihnen durchs Herz und sie fragten Petrus, was sollen wir machen? Die Leute hörten das Wort und sie merken plötzlich, ich bin gemeint. Es wurde plötzlich ganz lebendig an ihnen. Ein paar Kapitel weiter, ähnliche Geschichte, Apostelgeschichte 7, Stephanus predigt über die Bibel. Also wer das Alte Testament nicht gut kennt, fangt mal mit Apostelgeschichte 7 an, da ist die Geschichte Israels in Kurzfassung drin. Also wirklich kurz, es fehlen die Details. Aber Stephanus predigt so, wie Israel und Gott so zusammen leben und Israel immer wieder dem Willen Gottes widersteht und dann sagt Stephanus so am Ende, und wie lange wollt ihr noch dem Willen Gottes widerstehen? Und es heißt dann, und es durchbohrte ihr Herz. Sie merken irgendwie, sie waren gemeint, führte dazu, dass sie Stephanus steinigten. Also was uns schon mehr anzeigt, dieses Wort, das lebendig wird, muss nicht immer angenehm sein. Man schreit nicht immer gleich Juhu, wenn Gott zu einem redet. Und so habe ich es auch schon erlebt. Ich weiß noch, ich las, da war ich noch relativ jung, mal Hesekiel 16, Vers 6, da sagt, redet Gott eigentlich über Israel, wie er es gefunden hat, dass es nackt auf dem Feld lag, in seinem eigenen Blut, eigentlich wie eine Geburt, die man nicht wollte. Und er spricht zu diesem Wesen da auf dem Feld, bleibe leben, ja, zu dir spreche ich, bleibe leben. Und ich las das, für euch denkt ihr, was steht da komisches, muss ich mal lesen, mit dem Blut zappeln. Und ich las das und dachte, krass, Gott spricht zu mir, bleibe leben. Was war passiert? Ich war gerade in einer Situation, wo ich sehr unzufrieden mit mir selber war, weil ich nicht so brav war dem Herrn gegenüber, wie ich es gern wollte. Ja, die eine oder Sünde sich offenbarte und ich fühlte mich richtig schlecht. Ich dachte, ich bin unwürdiger Christ. Und dann las ich das und ich merkte, dass Gott zu mir sagt, unabhängig von dem, was ich kann, unabhängig von meiner Leistung, bleibe leben. Ich stehe zu dir. Das traf mich, das Wort. Manchmal liest du vielleicht die Zachäus-Geschichte, dieser Mensch, der auf den Baum kletterte, weil er Jesus sehen wollte. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, hey, ich will heute bei dir zu Hause essen. Und Zachäus ist baff und lädt ihn ein und so. Und du liest das und denkst plötzlich, krass, Jesus will wirklich mit mir Gemeinschaft haben. Das kann dich treffen, dieses Wort. Es kann lebendig werden. Dass der Verbrecher am Kreuz, der Jesus um Vergebung bittet, plötzlich dein Gesicht trägt. Dass du plötzlich merkst, ich bin es, der eigentlich Jesus gekreuzigt hat. Es gibt so viele Geschichten, vielleicht auch manchmal Paulus Hinweise zur Ehe. Ich finde es immer sehr entspannt, dass jemand, der nicht verheiratet war, trotzdem gute Ehetipps geben kann. Vielleicht auch, weil er selbst nicht betroffen ist. Aber das kann dir lebendig werden, wenn er sagt, liebe deine Frau. Und du denkst, oh, da habe ich vielleicht ein bisschen Nachlässigkeit geübt. Plötzlich trifft dich das Wort in deiner Situation. Trifft dich im Ehestreit, trifft dich, du liest die Bibel und es wird lebendig für dich. Und die Bibel sagt uns, Gott sagt uns, dass dieses Wort diese Kraft hat, für dich lebendig zu sein, heute noch in deine Situation zu passen. Und deswegen verliert dieses Wort Gottes nie an Bedeutung. Also es kann noch so alt sein, die Bibel selbst sagt ja, Gott sagt ja über sein Wort, Himmel und Erde vergehen. All die Bücher, die sich gegen das Wort Gottes richten und sagen, wieso es denn so zeitlich ist. All die Weisheiten, die Gott ignorieren. Er sagt, alles, was geschrieben und ist, was wir schaffen und erdenken, all das wird vergehen. Aber eines nicht. Und das ist mein Wort. Denn das ist ewig. Gottes Wort bleibt lebendig. Es passt immer und deswegen ist es auch nicht vergänglich, weil es immer wieder den Weg findet in dein Leben und mein Leben hinein. Und der Grund dafür ist ein ganz einfacher, dass die Bibel uns sagt, vor Gottes Augen ist alles offenbar. Gott kennt den Menschen, wir liegen völlig nackt vor ihm, es ist nichts vor ihm verborgen. Was uns manchmal vielleicht erschrecken könnte, ist hier eigentlich gemeint, als hier redet ein Gott, der dich und mich perfekt kennt. Wenn die Wissenschaft an ihr Ende kommen, weil sie alles erforscht und erdacht und was weiß ich nicht haben, geht ja nicht. Aber wenn sie es mal da sein würden, weil sie es alles so hätten, dann würden sie da stehen, wo Gott schon lange ist. Dann würden sie die Bücher schreiben, die wir schon lange haben. Huch, das ist so schön. Ich finde es so genial, das zu wissen, dass vieles, was heute auf dem Markt ist an Weisheiten, vielleicht auch vieles, was wir glauben und nicht übereinstimmen mit dem Wort Gottes, irgendwann die Leute merken, die Bibel hat doch recht. Weil sie passt immer, sie ist immer richtig, sie ist lebendig. Das Zweite, was uns die Bibel sagt, es ist kraftvoll. Die Bibel hat eine unheimliche Power. Sie hat eine unheimliche Kraft. Was meine ich damit? Die Bibel sagt uns schon ganz am Anfang, ganz, wenn du das Alte Testament aufschlägst, dass da ein Gott ist, der einfach nur sprach. Es werde Licht. Und es wurde Licht, ohne dass eine Sonne da war, aber es war einfach schon Licht da. Warum? Weil das Wort Gottes an sich diese Kraft hat. Es spricht und es geschah. Die Wasser sollen sich teilen und sie teilten sich. Und so weiter. Es war nur eines am Anfang, das Wort. Und das Wort hatte diese Kraft, Dinge ins Leben zu rufen. Das Wort hat auch noch die Kraft, Dinge ins Leben zu rufen. Die Bibel sagt uns in Johannes 1, dass Jesus das lebendig gewordene Wort Gottes ist. Und Gott und Jesus kam auf diese Welt und er sprach einfach nur, werde sehend. Und der Blinde wurde sehend. Geh. Und er ging. Petrus macht es danach. Im Namen Jesu Christi sage ich dir, steh auf und geh. Und es war nichts außer dieses Wort, das die Kraft hat, Lahme gehen zu machen, Blinde sehen zu machen, Tote auferstehen zu machen. Lazarus, komm raus. 3 Tage lag er schon und stank. Und er kam raus, weil dieses Wort Kraft hat, nicht nur Menschen zu verändern, nicht nur Situationen zu verändern, sondern ganze Nationen zu verändern. Was war der Auslöser, dass Luther zum Luther wurde, wie wir ihn kannten? Es war ein Wort Gottes aus dieser Bibel, das in seine Situation, eigentlich das in die Situation eines Volkes, einer Nation hineinredete, das sagte, allein aus Gnade seid ihr errettet. Wo er merkte, all die Leistung, all das, was wir immer bringen, all das, der Ablass und was da nicht alles gab, um sich irgendwie etwas vor Gott zu erkaufen, mit einmal wird Luther klar, es ist die Gnade und die Kraft Gottes, die mich rettet. Es war nur dieses Wort, das ihn dazu brachte, zu handeln. Dieses Wort, das an seinem Herzen wirkte und seine Gedanken veränderte, seine Einstellung, seine Sichtweise zu der Welt veränderte und am Ende, ich sage mal, diese Revolution anzettelte, die den Protestantismus. Heute habe ich gehört, ist leider der Protest vergangen und die Tanten geblieben. Aber es war mal sehr lebendig und kraftvoll, weil dieses Wort traf. Ich weiß nicht mehr, welcher Prediger, es war auch ein ganz bekannter, der einen Heilungsdienst hatte, einen starken, der stand, glaube ich, am Krankenbett seiner Mutter. Und er schlug die Bibel auf und da stand dann, und Jesus ging umher, Apostelgeschichte 10, und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und er sagte, okay, wenn sie vom Teufel überwältigt ist, fing an zu beten. Dieses Wort traf ihn, wurde lebendig und dann entfaltete es seine Kraft, die ihn dazu brachte, dass er anfing zu beten und Heilung erlebte bei seiner Mutter. Dieses Wort hat so viel Kraft, es bringt Mörder dazu umzukehren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas vom General Butt Naked gehört habt. Ist sehr interessant, ihn mal zu googeln. Der Spiegel hat einen relativ langen Artikel über ihn erfasst. Also sie haben ihn besucht. Der war ein General im Liberia-Bürgerkrieg. Ich weiß gar nicht, wann der war. Ich glaube schon relativ früh, da war ich noch ganz jung. Und er wurde bekannt, weil er zugegeben hat, an ganz vielen Ritualen dabei gewesen zu sein, wo Menschen geopfert wurden. Also sie haben Kinder getötet, Schwangere getötet, haben Kinder gegessen, weil er dachte, das ist gut. Also man sagt, ihm hat er auch selbst so zugegeben, dass über 20.000 Menschen durch seine Hand und die Kinderarmee, die er angeführt hat, getötet wurden. Und in diesem Bürgerkrieg haben sich irgendwie die obersten Christen mal zusammengesetzt, haben gesagt, wir müssen etwas tun und müssen zu diesen ganzen Anführern gehen und müssen ihnen von Jesus erzählen. Und irgendein Bischof hatte die Aufgabe, zu diesem General Butt Naked, also heißt eigentlich sowas wie Nacktarsch, würde ich das übersetzen, weil er immer nur mit Turnschuhen bekleidet in den Krieg zog. Also außer Turnschuhe hatte er nichts an, weil er sich sagte, das bringt ihn irgendwie Glück. Relativ interessanter Typ. Auf jeden Fall, dieser Bischof kommt zu ihm, erzählt ihm von Jesus und der Typ bekehrt sich. Der schreibt seinen Anführer, sagt, Leute, ich habe einen neuen Chef und das ist Jesus und dem folge ich nach. Und das ist interessant, im Spiegel zu lesen zu diesem Artikel, weil das sind ja nicht unbedingt die Frommen. Ja? Und dann zu lesen, wie sie da am Ende sagen, dass dieser Typ jetzt hingeht und versucht, die Angehörigen der Opfer aufzusuchen und um Verzeihung zu beten. Durchaus ein schwieriges Unterfangen, kann man gut verstehen. Wir haben so eine Sache mitgemacht, wo er eine Frau besuchte, und die dann die Geschichte erzählte im Spiegel, dass er kam damals und am Ende schlussendlich alle Kinder getötet hat, Männer getötet hat, Frauen vergewaltigt hat und sie sagte, sie ist jetzt alleine da, sie geht wohl auch in der Gemeinde, aber da zu verzeihen ist schwierig. Aber er sagt, er versteht, dass es schwierig ist, aber er sagt, er hat Gott kennengelernt, er hat Vergebung kennengelernt, er hat jetzt selbst eine Familie. Und der Spiegel wunderte sich über eins, er sagte, es scheint nur im Christentum möglich zu sein, dass ein Mensch, der solches getan hat, wirklich Vergebung bekommt. Und sie sagten, sie konnten irgendwie nicht feststellen in der Zeit, wo sie mit ihm unterwegs war, dass das gespielt war. Mussten dann wohl den Satz sagen, wenn er es glaubt und alle anderen glauben, dann wird es wohl so sein. Aber was ich daran merke, das Wort Gottes hat Kraft, etwas zu bewirken, was keine Waffe und nichts schafft. Du kannst Leute zwingen, mit einer Waffe alles Mögliche zu tun, das vielleicht so aussieht, als würden sie dich lieben. Aber was du nie hinbekommst, ist, dass sie dich lieben, wenn du sie mit der Waffe bedrohst. Aber genau sowas schafft das Wort Gottes. Das Wort Gottes schafft es, Menschen, die Gott hassen, dazu zu bringen, Gott zu lieben. Und das manchmal auf so einer schnellen Art und Weise. Man muss nur an die Paulus-Geschichte denken und seiner Bekehrung. Das Wort Gottes kam, du bist der mich verfolgt. Nein, ich bin es, den du verfolgst. So spricht Gott zu ihm. Und innerhalb von 3 Tagen schwenkt Paulus um 180 Grad rum. Alle seine Mitstreiter, die Christen ins Gefängnis bringen wollen, erkennen ihn nicht mehr wieder, weil er plötzlich vor diesen Glauben eintritt. Das schafft das Wort Gottes. Und ich glaube, du wirst nichts in dieser Welt finden, was diese Macht hat, Menschen zu verändern. Ganze Länder auf den Kopf zu stellen, Familien wieder zu versöhnen. Das schaffst du nicht. Nicht mit einer Thermomix und nicht mit sonst irgendwelchen Sachen. Hey, ich bin so begeistert. Du liest im Internet über Homosexuelle, die heute glücklich verheiratet sind mit einer Frau. Männer mit Frauen und Frauen mit Männern. Michael Glatze, eigentlich ein Ami, wahrscheinlich heißt der Michael Glatze oder keine Ahnung, wie man das ist, ja auch wurscht, gibt Michael Glatze in Google ein. Der war der Mitbegründer der Young American Gay, glaube ich hieß das, der Jugendzeitschrift für Schwule in Amerika. Er sagt, seit seinem 14. Lebensjahr immer nur eins klar für ihn, homosexuell ist er und lebte so. Und er begegnet Jesus. Und er sagte in einem Moment, wo er die Bibel liest, er hört ja klar das Reden Gottes, das ihm sagt, du bist heterosexuell. Heute glücklich verheiratet mit einer Frau. Den will man auf totschweigen in der homosexuellen Szene, weil man sagt, es gibt keine Umkehr, es gibt keine Heilung, aber das Wort Gottes hat die Kraft, auch in diesem Punkt dich zu verändern. Da, wo alle Leute streiken und sagen, gibt es nicht, ey, es gibt Heilung von AIDS, warum? Weil das Wort Gottes eine Kraft hat, die du sonst nirgendwo findest. Und dieses Wort wird lebendig in dir und will seine Kraft in dir zur Wirkung bringen. Vielleicht saßt du schon oft in Gottesdiensten und hast gemerkt, wie etwas zu dir redet. Vielleicht sagst du, es war das Gewissen, vielleicht sagst du auch, der Prediger hat so viel Druck gemacht, aber ich sage dir, oft ist es der Heilige Geist, der auch wenn der Prediger vorne redet oder jemand anders, zu dir redet und etwas lebendig macht. Du im Gottesdienst sitzt und plötzlich kommt dir irgendetwas in den Kopf, wo du zum Beispiel vergeben musst. Kommt dir eine Situation im Kopf, wo du zu hart warst und dieses Wort Gottes fängt an dir zu arbeiten und du wirst es nicht los. Hey, du hörst was und es verfolgt dich über Wochen. Mein erstes Mal, wo ich meinen Jugendleitern vergeben musste, ich glaube, Gott musste 3 Wochen zu mir reden durch sein Wort, bis es mich so gepackt hat und so aufgeweicht hat, dass ich gesagt habe, Herr, ich mach's. Da hätten meine Eltern reden können und sonst wer, sie hätten es nicht geschafft. Meine Omi hat auch immer geredet, Benny, immer wenn ich meine Schwester gehauen habe, das habe ich öfters gemacht und so und gezankt, oh, musste ich entschuldigen und so. Bis ich irgendwann feststellte, ich war größer, die lebt in Krach mit ihrer Schwester seit Jahrzehnten. Keiner von denen entschuldigt sich. Krass, dass man Sachen von Kindern verlangt, die man selber nicht tut. Bis das Wort Gottes einen erreicht, an Stellen, wo Eltern und Ähnliches nie hingekommen sind. Deswegen, ich will euch ganz viel, viel Mut machen, euren Kindern das Wort Gottes beizubringen, Kinderbibel zu lesen, auch selber zeigen, dass dieses Wort eine Wichtigkeit in eurem Leben hat. Wieso? Weil das Wort Gottes mehr bewirkt als jedes Erziehungsmittel. Also meine Eltern haben mich öfters bestrafen müssen, als ich Kind war. Aber sämtliche Strafen wie Stubenarrest und was es so gab, wurden ausgesetzt, wenn ich in die Gemeinde ging. Und sie taten gut daran, weil sie wussten, Gemeinde ist immer gut für Benny. Wort Gottes zu hören ist immer gut. Selbst wenn er mal gerne hingeht. Ich kenne manche Eltern, die bestrafen ihre Kinder dadurch, weil sie sagen, das Einzige, was ihnen wirklich gefällt, ist die Gemeinde. Aber ich sage dir, das Einzige, was Kinder und Jugendliche wirklich verändert, sie drehen lässt und Gott zu Gottes Liebhaber macht, Gehorsam macht und was man sich vielleicht alles wünscht, hey, das ist das Wort Gottes. All die Erziehungsmittel, die meine Mutti ausprobiert hatte, als ich mich bekehrte, dieses Wort Gottes lebendig wurde, wurden mit einmal wirksam. Ich habe mein Zimmer freiwillig aufgeräumt. Warum? Weil ich wusste, es gibt weniger Ärger mit meiner Mutti. Und die hat weniger mit mir, so ehre ich sie und alle freuen sich. Und gut, wichtig, es ist lebendig, es trifft in deine Situation, es hat Macht, deinem Herzen Veränderung zu geben. Und dann sagt die Bibel etwas, hoch, es ist scharf. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, würde der Hebräerbriefschreiber heute leben, er würde sagen, es ist schärfer als der schärfste Laser. Weil ich meine, in der Industrie schneidet man nicht mehr mit Messern, weil die sind zu ungenau, man schneidet mit Lasern, weil die so richtig schön scharf sind und sich durchlasern. Und Paulus vergleicht dieses Wort Gottes mit einem Schwert, dass er sagt, dass so ein Schwert durchdringt dich Mark und Bein, das kann schön Knochen durchschlagen. Und ich weiß nicht, was, ich habe mir ein bisschen Wikipedia durchgelesen, was so ein Schwert so konnte und kann. Unangenehm. Wenn man, wie soll man sagen, Opfer von so einem Schwert wird. Und Paulus sagt, dieses Wort Gottes ist noch schärfer. Es dringt nicht nur in unsere leiblichen Regionen hinein, sondern es kommt bis in die tiefsten deiner Wünsche, es kommt in die tiefsten deiner Gedanken. Es kann haarscharf teilen zwischen dem, was von Gott ist und dem, was nicht von Gott ist. Es kommt an Punkten in deinem Herzen und in deinem Leben, wo du hast nie jemanden reingucken lassen. Es offenbart manchmal Dinge, die du selbst nie gedacht hättest, dass sie in dir sind. Habt ihr vielleicht schon erlebt. Das Wort Gottes kann manchmal ermahnen, kann manchmal Dinge von dir offenbaren, die darf irgendwie auch nur Gott sagen, weil jeder Mensch, der kommen würde und sagen würde, Benny, du bist so ein stolzer, egoistischer, was weiß ich nicht, Typ, hat das Wort Gottes mal mit mir gemacht, dem hätte ich wahrscheinlich links und rechts eine gegeben, habe gesagt, selber und bin ich nicht. Ja, aber das Wort Gottes ist so scharf. Ich habe festgestellt, als ich bei meiner Freundin war und versucht habe, Tomaten für sie zu schneiden, dass ihre Messer nicht sehr scharf sind. Das heißt, ich habe auf die Tomate gedrückt und statt sie sauber zu durchtrennen, wurde sie erst sehr gequetscht und dann ging es irgendwann durch, sehr unsauber. Und habe gemerkt, je schärfer ein Messer ist, umso sauberer kann man die verschiedenen Schichten auch irgendwie trennen. Also man, ich weiß nicht mehr, wie heißt das, wenn man die Tomate so diese Haut abzieht? passieren oder so, keine Ahnung, ist ja wurscht. Aber es gibt es auf jeden Fall, in manchen Gerichten soll man die, weshalb auch immer, die Tomate ohne Haut verwenden. Und das ist ein sehr scharfes Messer, sehr gut, wenn man mal Operationen sich ansieht bei YouTube oder so. Und so, manche mögen das ja nicht. Ich finde das immer interessant, auch wenn die bei mir so rumschnibbeln, musste letztens mal, also auch ein paar Jahre her, mit dem Arm und so voll drauf geguckt, weil ich dachte, es ist interessant, wie fein die mit so einem Skalpell schneiden können. So wirklich so Hautschicht für Hautschicht. Ich meine, ich kenne mich damit nicht so aus, wenn ihr jetzt Ärzte oder Ähnliches unter euch sind. Ne, denkt daran, ich bin Amateur sozusagen in solchen Dingen. Aber ich finde es faszinierend, wie fein Sachen sein können, wie scharf sie sein können, wenn sie schön scharf sind. Und Paulus sagt, das Wort Gottes ist so scharf, dass es richtig fein durchdringen kann. Dass es richtig scharf durchdringen kann. Und ich habe schon so oft erlebt, hey, ich weiß, ich hatte mal so eine Fastenwoche, weil ich sagte, das muss man als guter Christ machen. Und ich fand mich, ich war ein guter Christ, also wollte ich auch mal fasten. Und ich dachte, ich habe jetzt diese Zeit mit dem Herrn und der wird mir den Himmel offenbaren. Und ich weiß nicht, wie Paulus sonst wohin schicken und die tiefsten Geheimnisse der Gottheit werde ich sehen, weil ich bin so ein toller Christ. Und dann habe ich diese Zeit genommen und das, was Gott mir offenbart, ist, wie stolz ich bin. Wie viel frommes Gehabe bei mir nichts weiter sind als pures Fleisch. Als pures menschliches, egoistisches Denken. Tat weh, aber ich habe gemerkt, wie fein das Wort Gottes schneiden kann. Wie klar es mir zeigen kann, was hinter manch einer frommen Haltung steckt. Ja, die Bibel kann das. Sie sagt dem Judas, der sagt, hey, sollen wir das Geld den Armen nicht spenden? Da sagt sie gleich hinterher, aber das sagt er nur, weil er geldliebend war, nicht weil er die Armen so liebte. Da kann das Wort so schön schneiden, kann so oft Frommes enttarnen. Kommt an Punkte, wo keine Waffe und keine Gewalt dieser Welt hinkommt. Weil sie trifft irgendwie so tief im Innern. Hey, so Menschen, wo du alles schon versucht hast, die irgendwie immer tot waren, was Liebe angeht, kommt das Wort so Gottes so weit, dass sie plötzlich merken, es gibt tatsächlich jemanden, der mich liebt und diese Liebe auch noch erleben. Es ist verrückt, was das Wort Gottes bewirkt, auch wenn man nach Russland guckt, wie viele Gemeindeleiter ehemals Drogensüchtige waren. Weil das Wort Gottes an Punkte kam und so fein hineinredete in das Leben, wie es kein anderer konnte. Wir lesen sowas mal bei David und Nathan. Kennt ihr wahrscheinlich die Geschichte, David sah eine schöne Frau und war nicht seine Frau, war verheiratet, die Frau, aber David dachte sich, ist eine schöne Frau, also muss ich mit ihr schlafen, tat das, Frau wurde schwanger, David dachte, doof, der Mann merkt, also was mache ich mit dem Mann? Mann wollte nicht zu seiner Frau eingehen, sodass er es nicht vertuschen konnte, also hat David ihn umgebracht, nahm dann die Frau zu sich, indem er sie heiratete und dachte, alles ist gut. Passt ja. Bis dass der Tod sie geschieden hat, hat sie geschieden, er konnte sie heiraten. So, und dann heißt es, dass Nathan zu diesem David kommt, Prophet, und ihm eine Geschichte erzählt und sagt, da war ein reicher Mann, der bekam Besuch und der reiche Mann hatte massenhaft Schaf und alles Mögliche, aber dem Mann war es zu blöd, ein Schaf zu opfern für seinen Besuch, also ging er zu einem armen Mann, der nur ein nettes Schäfchen hatte, das mit ihm schlief und ihm ganz nah war und so weiter und er nahm dieses Schäfchen, schlachtete es und setzte seinen Besuch fort und David steht auf und sagt, dieser Mann, der das getan hat, ist des Todes. Und Nathan sagt, du bist dieser Mann. Und David wird getroffen, tief in seinem Herzen, in Regionen, wo kein Nathan uns so hingeguckt hat, wo aber Gott hinguckte und er merkte, ich bin dieser Mann. Und er tat Buße. Das, was bei dem König vorher bei Saul irgendwie das Wort Gottes nicht anrichten konnte, schafft es bei David. David merkt, es ist getroffen und er tut Buße. Er hört auf dieses Wort, vertraut diesem Wort und erlebt, wie Gott ihn rettet. Hey, egal, ob es Geiz ist, Religiosität, ich finde es so cool, dieses Wort Gottes trifft dich. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Hermann-Menge-Übersetzung. Kennt ihr die? Ist eine alte Bibel, 50er Jahre. Ich glaube, das erste Mal kam sie 1929 oder so raus. Hermann Menge war ein Philologe, der gar nicht Christ war, aber der Philologe war, der die hebräische und griechische Sprache liebte und der sich einfach, als er in Rente ging, sagte, ich will die Bibel mal übersetzen. Hey, und ich dachte, so viele gehen an die Bibel ran wie Hermann Menge und viele betrachten die Bibel wie Hermann Menge, wie ein nettes Wort, das ich mal zum Objekt machen kann, worüber ich philosophieren kann, worüber ich mich austauschen kann und so weiter. Aber dieses Wort will nie Objekt sein, es will Subjekt werden. Es will nie tot sein, nie ein Gegenstand wie Moby Dick oder sonst ein Buch, sondern es will etwas sein, das dich trifft, das tief in dein Innern wirkt, lebendig wird in dir. Warum? Weil da, wo dieses Wort anfängt, lebendig zu werden, mich anfängt zu treffen, seine Kraft zu entfalten, habe ich Begegnung mit Gott selbst höchstpersönlich. Und dieser Hermann Menge fängt dieses Buch an zu übersetzen und es trifft ihn und er bekehrt sich. Beim Bibelübersetzen ist übrigens aus sprachlicher Hinsicht eine Bibel mit sehr, sehr hoher Qualität, aus deutscher sprachlicher Hinsicht auch, aber nicht mehr ganz zeitgemäß. Also als ich sie mal las und dann darüber stolperte und Sarah war guter Hoffnung, da musste ich erst beim Weiterlesen, habe ich gemerkt, dass das ja schwanger heißt, nicht mehr so meine Zeit. Aber trotzdem interessant. Folgendes wird über Hermann Menge gesagt. Da heißt es, er fühlte ja, dass eine gewaltige Veränderung zum Guten in ihm vorgegangen war. Im Vergleich mit der Zeit, da ich zu dem großen Haufen der im Dunkel tappenden Weltkinder gehört hatte. Also ist schon älter. Menge hat keine Damaskusstunde wie Paulus erlebt, auch wie zwei liebe Schüler, die mit ihrer Bekehrung mit glückstrahlenden Augen schilderten. Gottes Geist hat sein Werk an mir, wie es bei meiner inneren Verfassung wohl notwendig war, überaus langsam vollbracht. Er bekehrte sich einfach langsam beim Bibelübersetzen. Hat er dieses Moment, wo dieses Wort immer lebendiger wurde. Und das kennen vielleicht auch viele. Nicht diesen Moment, wo einer predigt und sofort bricht die Welt zusammen, das kann Gottes Wort auch. Ich weiß noch, wie Leute zu uns kamen von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Nichts mit Religion am Hut. Sie kommen in den Gottesdienst und gleich im ersten Gottesdienst bekehren sich beide. Und sie sagten, ich habe ihn dann gefragt, wie es ihm so geht. Er meinte, für mich steht die Welt gerade Kopf, ich verstehe eigentlich gar nichts mehr, weil alles sich plötzlich so anders darstellt. Das kann sein, aber es kann auch sein, dass Worte lange an dir arbeiten, bis sie so lebendig sind, dass sie dich verändern. Das will ich sagen über das Wort Gottes. Und die Bibel sagt es uns im Hebräerbrief und sagt es eigentlich nicht nur erbaulich in dem Sinne, hey, guck mal dieses tolle Wort an, sondern hat auch eine ermahnende Stimme dabei, nämlich diese Kraft wird da wirksam, wo wir glauben. Und da, wo wir nicht glauben, ist dieses Wort immer noch genauso gültig, aber statt sich zu segnen, wird es dich kriegen. Ich sage mal, es erinnert mich so ein bisschen wie in China. In China versuchte man immer, das Christentum kaputt zu machen, das Wort Gottes zu verbieten, ihm keinen Raum zu geben. Aber die erleben Wachstum ohne Ende. Warum? Weil es nichts Stärkeres gibt als das Wort Gottes, als die Kraft, die darin steckt. Und was muss diese Regierung immer wieder merken? Dass wenn sie sich dem Wort nicht beugen, werden sie gebeugt. Da, wo das Wort Gottes nicht, wo du es nicht glaubst, in deinem Leben aufnimmt, wird dich das Wort Gottes richten, sagt uns die Bibel. Da bleibt es wahr, aber du kommst unter seine Räder. Statt seinen Segen zu erleben, erfährst du in Anführungsstrichen seinen Fluch. Deswegen ermutigt der Hebräerbriefschreiber und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Heute, wenn dieses Wort Gottes zu euch redet, verhärtet euer Herz nicht, sondern glaubt diesem Wort. Macht euer Herz nicht zu, sondern sagt, ich will, dass dieses Wort in mir wirksam wird und ich will dem nachgehen. Ich will es nicht unterdrücken, ich will es nicht von mir stoßen, sondern ich will ihm Glauben schenken. Ich will diesem Wort Raum schenken. Hey, das sage ich euch, wenn ihr diese Bibel lest, schaut doch einfach, was dieses Wort zu euch sagt. Und ich will abschließen mit dem Rest der Papstrede. Also ich habe euch den Anfang vorgelesen, der Papst, der begeistert ist vom Wort Gottes. Und ich werde euch jetzt auch weiterlesen. Damit ist fast die ganze Rede, die er da niedergeschrieben hat, auch gesagt. Wer das ganze Original lesen möchte, ihr findet es auch im Internet. Einfach mal googeln. Aber wir lesen mal zusammen weiter. Da heißt es, also merkt euch, die Bibel ist nicht dazu da, um in ein Regal gestellt zu werden, sondern um sie zur Hand zu haben, um oft in ihr zu lesen. Jeden Tag, sowohl allein, Seite 6 da, als auch gemeinsam. Oh, könnt ihr wieder oben weiterklicken, wenn ihr merkt, dass der Text hinter mir nicht mehr... Super. Aber ihr macht doch auch gemeinsam Sport oder geht gemeinsam shoppen. Warum lest ihr nicht zu zweit, dritt, zu viert gemeinsam in der Bibel? Draußen in der Natur, im Wald, am Strand, abends im Schein von einer Kerze. Ihr werdet eine gewaltige Erfahrung machen. Oder habt ihr etwa Angst, euch mit einem solchen Vorschlag voneinander zu blamieren? Lest mit Aufmerksamkeit, bleibt nicht an der Oberfläche wie beim Comic. Das Wort Gottes niemals bloß überfliegen. Fragt euch, was sagt das meinem Herzen? Spricht Gott durch dieses Wort zu mir? Berührt er mich in der Tiefe meiner Sehnsucht? Was muss ich tun? Nur auf diese Weise kann das Wort Gottes Kraft entfalten. Nur so kann sich unser Leben ändern, ganz groß und schön werden. Ich will euch sagen, wie ich in meiner alten Bibel lese. Oft nehme ich sie her, lese ein bisschen darin, dann lege ich sie weg und lasse mich vom Herrn betrachten. Nicht ich betrachte den Herrn, sondern er betrachtet mich. Er ist ja da. Ich lasse mich von ihm anblicken und ich spüre, das ist keine Sentimentalität, ich spüre zutiefst die Dinge, die der Herr mir sagt. Manchmal spricht er auch nicht. Ich fühle da nichts, nur Leere, Leere, Leere. Aber ich bleibe geduldig da und so warte ich, lese und bete. Bete im Sitzen, denn es tut mir weh, niederzuknien. Manchmal schlafe ich beim Gebet sogar ein. Aber das macht nichts. Ich bin wie ein Sohn beim Vater und das ist wichtig. Wollt ihr mir eine Freude machen? Lest die Bibel. Coole Anschreibe, oder? Cooles Vorwort in einer Jugendbibel, ein Papst, der ganz ehrlich damit umgeht und sagt, nicht immer redet der Herr, aber ich werde immer darauf warten, dass er redet und ich werde mich durch Gott betrachten lassen. Und das wünsche ich uns. Es geht ja auch so in eurer Themenreihe darum, die Stimme Gottes hören. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz, ganz viel durch sein Wort hören können, wenn wir es denn zur Hand nehmen und mal lesen und ihm das Recht geben, in unser Leben einzuwirken. Ich habe so viel tolle Erfahrungen gemacht in so vielen Situationen. Ich weiß noch, wo ich in der Schule war, es gab Evolutionstheorie und es hat mich verunsichert. Was gehe ich damit um? Und ich habe die Bibeln durchgegangen und gedacht und dann gibt es ja immer hier und da Widersprüche. Und irgendwann in meiner stillen Zeit traf ich auf dem Hebräerbrief, wo stand, aber durch Glauben wissen wir, dass die Welt durch sein Wort, und jetzt habe ich es nicht mehr ganz so drauf, dass Gott die Welt gemacht hat, schlussendlich. Und dann fiel, das traf mich das, und ich dachte, durch Glauben. Fertig. Sollen die anderen die Beweise suchen? Für mich reicht, ich weiß durch Glauben, er ist der Herr und er ist der Schöpfer der Welt. Und mit einem Mal war das Thema für mich gegessen. Mit einem Wort konnte der Herr mehr reden, als ich weiß nicht, wie viele Bücher und Internetartikel und hast du nicht gesehen. Lass uns mal aufstehen. Ich finde, wir sollten einfach jetzt noch mal so eine kurze Zeit vom Lobpreis haben. Ich werde noch beten und wenn du merkst, hey, du willst auch eine Begegnung wieder mit Gott, du willst, dass Bibellesen dir wieder Spaß macht, dass dieses Wort lebendig wird, dann darfst du gerne hier vorne auch Gebet aufsuchen. Wir werden für dich beten. Wenn du sagst, ich hatte noch nie Begegnung mit diesem Herrn, ich weiß, der Herr will dir begegnen, ganz persönlich, will ganz persönlich lebendig werden, dann darfst du auch nach vorne kommen. Die Leute werden sagen, was du machen kannst, die Stimme Gottes zu hören, ihn zu erleben. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Du bist nicht tot, sondern du lebst. Und wir haben einen Gott, der lebendig ist, der zu uns redet. Herr, dessen Wort lebendig ist, was für ein Riesengeschenk. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest. Herr, ich bitte dich, dass du uns eine Begegnung mit dir schenkst und dass du denen, die hier sind und die wieder Mut bekommen haben, ihre Bibel zu lesen, echt tolle Offenbarung schenkst durch dein Wort, Herr, dass du ihnen ganz persönlich begegnest, dass sie erleben, wie dein Wort lebendig wird, wie es Freude macht, es zu lesen, wie es spannend ist, es zu lesen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen.